Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Wir sind mittlerweile im 14. Teil und heute ist mit mir nicht im Studio, aber zumindest dazugeschaltet, der Walter Veit. Ich freue mich sehr, Walter, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass wir gemeinsam über ein neues Thema sprechen können.
Bitte sehr, bitte sehr.
Es soll ja heute gehen um das Thema, das Bild des Tieres. Und ich bin ganz dankbar, dass du dabei bist, weil ich weiß, dass du das rauf und runter studiert hast und dich sehr gut mit dieser Thematik auskennst. Das Bild des Tieres ist ja etwas, das wir in Offenbarung 13 finden. Und wir sprechen und unterhalten uns gleich mal kurz drüber. Ich will mal kurz für die Zuschauer sagen, wie es ungefähr abläuft. Also wir wollen mehrere Punkte behandeln. Wir wollen über das Bild des Tieres sprechen. Wir wollen über die heutige Politik ein bisschen sprechen, über unsere Adventgemeinde. Wir wollen über die Typologie wollen wir sprechen. Und wir wollen uns angucken, wie sozusagen, was wir in unseren Tagen heute machen können, wie sehen unsere Tage heute aus. Das ist so die Idee, auch allgemein über Verschwörungstheorien wollen wir uns unterhalten, denn das hat ganz viel mit diesem Thema zu tun. Und Walter, ich bin dir dankbar dafür, dass wir uns kurz darüber unterhalten können. Vielleicht zunächst das Bild des Tieres. Wenn wir über das Bild des Tieres nachdenken, was fällt dir da zuerst ein? Woran musst du zuerst denken?
Man muss natürlich erst sagen, wer ist das Tier? Und dann kann man erst diskutieren, was ist das Bild des Tieres. Also das Tier wurde ja ganz eindeutig durch die Reformation hingewiesen, dass das das römisch-katholische System ist. Das ist das Tier von Offenbarung 13. Und natürlich, es ist ein Konglomerat, Tier von Daniel Kapitel 7. Es hat 7 Köpfe und in Daniel, wenn man die Köpfe der Tiere, die er da aufzeichnet, der Löwe, der Bär, der Leopard und das schreckliche Tier, dann kommt man auf 7 Köpfe. Und dann hat er auch die Eigenschaften, die wir da haben. Wir haben den Löwen drin, wir haben den Bären, es hat Füße wie ein Bär, einen Mund wie ein Löwe, spricht wie ein Löwe. Es hat natürlich den Leib, der Leib ist Leopard. Und dann das schreckliche Tier, die 10 Hörner sind auf dem Haupt. Also es ist ein Konglomerat-Tier, ein Konglomerat politisch-religiöses System, welche all die Eigenschaften von Babylon, Medo-Persien und griechischer Philosophie und römischer Macht in sich vereinbart hat. Also alles in diesem einen System. Und wenn wir Rom uns betrachten, dann sehen wir, dass die Religion, die da hervorkommt, ist rein babylonisch, Mutter- und Kindanbetung. Eine Erlösung durch Werke, das ist babylonische Religion. Und dann natürlich ein Bär. Das ganze System ist medopersisch, es ist ein Mitra-System. Wie die katholische Kirche aufgebaut ist, ist wie Mitraismus. Man kann also unterschiedliche Gruppen haben, so wie Franziskaner, Dominikaner und so weiter. Und das ist das System, wie es früher war, unter Mithraismus. Und im Mithraismus, die leitende Figur stand bekannt als Vater und hatte eine Gemeinde. Und so ist es auch im Katholizismus. Also es steht mit den Füßen auf diesem mithraitischen System. Es redet rein babylonisch, aber der Leib ist Leoparde, das heißt griechische Philosophie. Und wenn wir uns Rom betrachten, die ganze Philosophie ist nicht biblisch, sondern ist griechische Philosophie. Die Unsterblichkeit ist eine griechische Philosophie. Die Schuld abbezahlen im Jenseits, so wie im Fegefeuer, das ist griechische Philosophie. Naturgesetz eher als Gottesgesetz, das ist griechische Philosophie. Also die ganze Philosophie ist aufgebaut auf griechische Philosophie. Und das Machtsystem, die Autorität, das ist römisch. Das Gesetz, römisches Gesetz und die Macht des Staates, die gebraucht wird, um das System zu unterstützen. Das ist römische Philosophie. Und wir stehen ja auch noch unter römischem Recht. Also das ist das Tier, ein ein philosophisch-religiös-politisches System. Und die Reformatoren haben alle gesagt, das ist Rom. Und da hat Kirche und Staat zusammengewirkt, um die Satzungen und die Philosophie des römischen Systems zum allgemeinen Gesetz zu bringen. Jetzt ein Bild des Tieres ist, wenn der Protestantismus sich wieder dem angleicht, und diesem Tier, diesem System die Ehre gibt, durch den seine Philosophie und Weltgesetz wird. Und das ist, was die Bibel sagt, das zweite Tier in Offenbarung, das Tier aus der Erde, wird dem ersten Tier ein Bild machen. Also Staat und Kirche werden zusammenkommen und die Philosophie des ersten Tieres und die Satzungen des ersten Tieres zum Gesetz machen. Wir brauchen uns ja nur die Welt anschauen. Wenn wir Laudato Si lesen, dann sehen wir genau, was die Philosophie Roms ist. Und wenn wir Rerum Novarum zum Beispiel studieren, dann haben wir das Sozialsystem des römischen Tieres, wie da eine Verteilung der Ökonomie sein muss, also ein Sozialsystem, so wie Rom es sich vorstellt. Und die ganze Welt ist auf dem Weg, um diese Philosophie Gesetz zu machen. Und Laudato Si fragt ganz eindeutig, dass das römische Gesetz, zum Beispiel auch mit Bezug auf den Sonntag, ein zentrales Thema sein muss, wenn diese neue Weltordnung, die wir haben werden, oder diese neue Einstellung, die kommt nach Covid-19, das muss dann in diesem System eingebaut werden. Mit anderen Worten, ein ökonomisches System, so wie Rom sich das denkt, ein Umweltsystem, so wie Rom es sich denkt, und ein Ruhetag, so wie Rom es sich denkt, das sollen Gesetze werden für die Menschheit. Und wenn der Protestantismus seinen Protestantismus aufgibt und die Hand Roms nimmt, um diese Gesetze, Satzungen zu machen, die Rom zur Ehre sind und nicht Gott, dann haben wir ein Bild des Tieres. Dann sind wir genau da, wo Rom war im Mittelalter.
Also ich glaube, es wird ja auch deutlich in der Offenbarung 13, dass also es wird ein Bild des Tieres gebaut, es wird nicht das Tier gebaut. Also das Tier selbst muss existieren, genau, es wird etwas gebaut, was so ähnlich ist oder was irgendwie genauso aussieht wie das erste Tier.
Es sieht aus wie ein demokratischer Entschluss. Aber die Menschheit wird geführt in ihrem Denken, damit genau die Philosophie, die Rom vertritt, die Philosophie der Welt wird. Denn die ganze Welt geht hinter dem Tier her. Und darum, wenn es dann Gesetz wird und die Welt schließt sich zusammen und gibt ihre Macht dem Tier, das heißt, dass diese Satzungen des ersten Tieres werden Weltsatzungen, dann haben wir ein Bild des Tieres.
Und es wird ja sogar prophezeit von Johannes, dass also die ganze Welt wird es anbeten. Also es wird ein System, ein weltumspannendes System sein. Was ich übrigens interessant fand, wenn man sich die Geschichte durchliest von damals, von nach der Sintflut, also als Nimrod Babel gegründet hatte, da war ja die Idee, alle Völker zusammenzuziehen. Und Ellen White schreibt darüber, er hatte vor, ein Weltreich zu gründen, über alle Generationen hinweg. Also ein weltumspannendes System, das da aus Babylon hervorging. Das war Nimrods Idee. Dann hat Gott aber die Sprachen verwirrt und es konnte nicht umgesetzt werden. Und jetzt, 4000 Jahre später, sehen wir, wie diese Idee immer noch da ist. Es soll immer noch ein weltumspannendes System werden. Es soll immer noch aus Babylon kommen. Jetzt allerdings das geistliche Babylon.
Und Covid-19 ist natürlich der perfekte Anstoß dafür, dass die ganze Welt sich jetzt einigen muss, damit wir ein besseres System haben, wo die Welt als Einheit wirken kann. Und es ist eines der Zeichen in dem Sinne, dass es die Welt so weit bringt, um eine Einheit zu formen. Das ist ein babylonisches System. Dann gehen wir zurück nach Babylon. Und es ist ja raffiniert, dass das europäische System sich immer darstellt als ein Turm Babels. Sie verstecken es ja nicht erst.
Mhm. Da wundere ich mich auch, die sind sehr, sehr offen heute damit. Also mit vielen Dingen. Also alles, was wir so als, was heute allgemein als Verschwörung gesehen wird, ist heute alles irgendwie offen. Man sieht es in den Medien, im Internet ist es frei, manchmal sogar im freien Fernsehen zu sehen. Also viele Dinge werden sehr, sehr offen heute gehandhabt. Finde ich sehr ungewöhnlich, dass es so gemacht wird. Aber ich glaube, eine Sache, was mir so in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist, dass es, du sagst zum Beispiel, Covid-19, also diese Krankheit, wird zum Beispiel jetzt dafür gebraucht, um bestimmte Gesetze einzuführen. Wenn ich so über die letzten Jahrzehnte zurückblicke, dann denke ich so, da war mal der Kalte Krieg, der unsichtbare Feind, von dem keiner weiß, was macht er. Danach gab es den Terrorismus, ein unsichtbarer Feind, von dem keiner weiß, wie handelt er, wo ist er. Und jetzt gibt es den nächsten unsichtbaren Feind, also ein Virus, das scheinbar irgendwie überall sein kann und keiner kann es richtig handhaben. Also ich glaube, diese Dinge werden benutzt, um bestimmte Gesetze umzusetzen, um zum Beispiel Gelder ins Militär zu tun, um Gelder anders zu verteilen. Es muss immer so ein unsichtbarer Feind irgendwie geschaffen werden. Den Leuten wird Angst gemacht und dann kommen solche Dinge durch, solche Gesetze werden gemacht, die scheinbar auch dazu führen, so glaube ich, dass auch das Bild des Tieres gebaut wird, dass es wieder zu so einer Art Kirchenstaat kommt, aber diesmal weltweit.
Ja.
So wirkt es für mich.
Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Menschen zu beherrschen, so wie es vorher nicht unbedingt möglich war. Wir haben diese Systeme, diese elektronischen Systeme, wo wir genau Menschen beobachten können, ihnen sogar zuhören können und sie folgen, wo sie auch immer sind. Und diese Apps werden jetzt alle eingebaut in unsere Handys, damit jeder weiß, wo und welchen Status hat man, zum Beispiel mit Bezug auf Covid-19. Und dann gibt es verschiedene Lichter, grün, gelb, rot. Wenn man ein grünes Licht bekommt, wenn man den Handy scannt, beim Eingang von einer, was auch immer, einem Geschäft oder einer Reise, dann darf man weitergehen. Und wenn es gelb ist, dann muss man etwas erst klären. Und wenn es rot ist, dann darf man überhaupt gar nichts machen. Und diese werden jetzt weltweit eingeführt. Also die Möglichkeit, so wie in der Bibel es steht, dass man nicht kaufen und verkaufen kann, die ist heute elektronisch absolut machbar. Also es ist eine Methode, um das, was man erreichen will, zu erzwingen.
Ja, und das glaube ich, das sieht man deutlich, wie das auf dem Vormarsch ist. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, Leute, die gegen dieses System sind, die da nicht mitmachen wollen, die werden eingesperrt, wenn auch nicht in öffentliche Gefängnisse, dann zumindest zu Hause. Die werden unter Quarantäne gesetzt. Und wenn ich male mir das jetzt aus, aber wenn man denen jetzt auch noch sozusagen den Internetzugang kappen würde, dann wären sie isoliert.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein erschreckendes Bild, wenn wir denken, dass das in Zukunft so sein kann, also dass Gesetze gemacht werden, um Menschen zu isolieren. Es ist ja auch nicht so, dass diese Ergebnisse immer richtig sind. Also wenn ich mir die Tests von Covid-19 angucke, da sind so viele Fehler und so viele Lücken drin. Es ist fast, ich will das nicht, aber es ist fast willkürlich für mich, wer sozusagen dort arrestiert wird und wer nicht. Nun, jetzt wenn ich mir vorstelle, so ein System wird gebaut, ich meine, die katholische Kirche selbst hat da vielleicht Interesse dran, auch wenn es sie selbst sozusagen, es ist ja nicht die katholische Kirche, dieses neue System. Dieses neue System ist ja etwas, was so aussieht wie die katholische Kirche. Aber wer baut das denn? Wer baut denn dieses System auf? Wer hat denn Interesse daran, so einen neuen Kirchenstaat aufzubauen? Wer macht das aktiv?
Es ist etwas, was hinter den Kulissen passiert. Und wenn man sich fragt, welche Organisation ist mit dem ganz bestimmten Ziel gegründet worden, um die Macht des Papstes wiederherzustellen, wie es vor der Reformation war. Welche Organisation ist durch diesen oder wegen diesem Problem in die Welt gebracht worden. Das ist das jesuitische System. Und wenn man sich fragt, wo sind die Jesuiten heute, dann sehen wir, sie sind die Lehrer der Welt. Sie haben die großen Universitäten, die leitenden Persönlichkeiten in der Welt werden ausgebildet durch dieses System. Das Gedankengut dieses Systems wird zur Weltphilosophie. Und wir haben jetzt vor kurzem Dokumente studiert in unserem eigenen Programm zum Beispiel. Die stammen aus den verschiedenen Gemeinden. Und die Philosophie, die da gebraucht wird, um diese neue Richtung zu unterstützen, ist rein jesuitische Philosophie. Die Übungen Ignatius Loyolas, The Exercises of Loyola zum Beispiel, und wie man sich die Welt vorstellt, das ist nicht gegründet auf Bibelprinzipien, sondern auf reine Philosophie, und zwar griechische Philosophie. Und die Erde wird als Zentrum dargestellt, als Mutter Erde, und die muss versorgt werden eher als der Gott, der die Erde gegründet hat. Da ist ja nichts damit verkehrt, dass wir die Erde behüten und aufpassen, aber wenn das zu einem Gott wird, dann haben wir ein Problem. Dann stellen wir die Schöpfung über den Schöpfer. Es muss in dem richtigen Verhältnis sein. Und deswegen Naturgesetz, Natural Law. Denn wir können nicht alle Völker einfach nur zwingen, um das biblische Bild anzunehmen, denn sie sind nicht auf dieser Ebene. Also müssen wir Naturgesetz gebrauchen, und dann sind wir bei römisch-katholischer Philosophie und nicht bei der Bibel. Also es ist ein Konflikt da, ob wir ihn haben wollen oder nicht.
Ich habe mich das schon so ein bisschen gefragt, wie kann das überhaupt gemacht werden? Also, dass wirklich alle Völker mitziehen, oder ziehen überhaupt alle Völker mit? Also, in Offenbarung 13 heißt es ja, die ganze Welt wird es anbeten. Alle, die da wohnen, werden diesem Tier folgen. Und jetzt habe ich mir gedacht, also, wenn ich die politischen Konflikte sehe, die es so gibt in der Welt, also, ich denke da jetzt an Nordkorea zum Beispiel oder Arabien, und das vielleicht im Vergleich zur westlichen Welt, gibt es doch ja Riesendifferenzen. Und wie wird man es schaffen? Also, ich weiß, die Jesuiten, die arbeiten da dran. Das ist ja ihr, wie soll ich sagen, das ist ihre Mission. Also alles sozusagen unter dem Papst zu vereinen. Wie schaffen die das, solche Länder, also wie zum Beispiel Nordkorea zu schlucken oder auch Arabien oder vielleicht die ganze muslimische Welt? Was sollte die dazu bewegen, sich so einem neuen System anzupassen?
Hegelische Dialektik. Wir müssen immer Gegenpole haben, die sich gegeneinander aufreiben, damit wir endgültig zu einer Synthese kommen. Und es ist eigentlich ein ganz raffiniertes System. Man bereitet die Umstände so dar, dass die Alternative einfach zu schrecklich sind, um anzunehmen. Und somit wird die Welt geführt, damit endgültig nur ein System die Probleme im Gesamtbild lösen kann. Und das ist die Synthese. Also die ganze Welt bewegt sich auf die Synthese. Und wenn sie sich darauf einigt, dann haben wir eine Kompromisswelt, wo jeder zufrieden ist in seinem kleinen Bereich. Denn die Alternative um das, was wir vorher waren, ist so schrecklich, dass sie immer zum Konflikt führt. Und darum muss sie ausgeschalten werden. Und das ist keine Verschwörung, das ist einfach eine Methode, die geschichtlich schon ständig gebraucht wurde, um Menschen in eine Richtung und in einem Gedanken zu führen.
Mhm. Also man muss quasi zwei Extreme schaffen, was dann dazu führt, dass man immer irgendwie einen Kompromiss macht. Und wenn man das schafft, diese Kompromisse so zu lenken, dass es in die gewünschte Richtung geht, dann läuft der Weg sozusagen immer nach Vorgabe.
Jetzt, man würde das eine, wenn man das studiert, dann würde da behauptet werden, dass das eine Verschwörung ist und dass man dann Verschwörungstheoretiker ist. Aber was ist Bibelprophetie? Was ist Bibelprophetie? Bibelprophetie ist Geschichte im Voraus. Das ist, was es ist. Also die Bibel sagt uns genau, was der Ablauf sein wird. Und jetzt, wenn wir das studieren, dann müssen wir immer in dem Konzept des Konfliktes zwischen Gut und Böse die Ereignisse, die sich erfüllen, studieren. Und wenn wir diesen Konflikt nicht vor Augen haben, dann können wir nicht verstehen, was in der Welt los ist. Die größte Verschwörung in der Geschichte des Weltalls ist die Verschwörung Luzifers gegen die Regierung Gottes. Wie hat er angefangen? Er hat doch nicht angefangen durch einfach nur zu rebellieren. Er hat doch angefangen durch ganz vorsichtig die Gedanken der Engel vorzubereiten auf diesen Samen, den er da pflanzen wollte. Und das ist eine Verschwörung. Und im Geist der Weissagung lesen wir, dass die größte Verschwörung aller Zeit ist die Verschwörung Satans, um Gottes Regierung zu stürzen. Und dann, wenn wir weiterlesen, dieses Wort Verschwörung zum Beispiel, Conspiracy, wird im Geist der Weissagung 36 Mal, schätze ich mal, ungefähr gebraucht. Ich denke, es ist 36. Es kann 37 sein oder kann auch 35 sein, aber dieses Wort wird immer gebraucht, wenn da eine Aktivität im Hintergrund ist, um ein System zu stürzen. Also da war eine Verschwörung zum Beispiel von Korah und Datan und Abiram, dass da eine Verschwörung war, um die Regierung Mose zu stürzen. Und das ist immer eine Typologie. Und wenn wir weitergehen in die Geschichte, dann haben wir Absalom, der das System und die Regierung, die Gott eingesetzt hatte durch David, um die zu stürzen. Und wie er hinter den Kulissen gearbeitet hat, das ist alles aufgezeichnet in der Bibel. Und es ist da, damit wir verstehen können, wie wirkt er. Er kommt nicht einfach und greift von vorne gleich an. Er wirkt erst im Hintergrund. Wie hat Absalom gewirkt? Er hat erst das Herz der Menschen versucht zu überzeugen. Und er wollte sich an die Stelle stellen von David. Und er hat zu den Menschen gesagt, ihr werdet kein Recht finden bei David, kommt zu mir, ich gebe euch das Recht und ich werde regieren auf eine Art und Weise, wie David es überhaupt gar nicht kann. Das ist eine Verschwörungstheorie. Und wenn wir Prophetie studieren, dann schauen wir hinter die Kulissen, wie wirkt Satan. Also Prophetie zu studieren, ist, um eine Verschwörung zu studieren. Wie hängt das zusammen mit dem großen Plan Gottes und mit der Prophetie im Allgemeinen? Und jetzt ist es ganz interessant, dass wenn man das studiert, dann wird man als Verschwörungstheoretiker dargestellt. Aber wenn die größte Verschwörung die Verschwörung war, um Gottes Regierung zu stürzen, dann müssen wir als Gottes Kinder versuchen, um hinter die Kulissen zu schauen, was macht er denn jetzt eigentlich? Was macht ein Wächter auf der Mauer? Passt er nicht auf, was da draußen los ist, um die Menschen drinnen zu warnen? Und wir sollen alle Wächter auf der Mauer sein. Das heißt, wir müssen studieren, was ist das Wirken hinter den Kulissen, worauf der Teufel hinzielt. Also dieses Wort Verschwörungstheoretiker in dem Sinne von Bibelprophetie ist eigentlich die Aufgabe jedes Kind Gottes. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn man sich dann auf die andere Seite stellt und sagt, es gibt keine Verschwörung, was ist man denn dann? Dann ist man ein Zufallstheoretiker oder ein Zufallsapologet. Tja, das ist alles nur Zufall. Da ist kein Plan. Wir können keinen Plan sehen. Es formt sich kein Bild des Tieres. Nein, das Malzeichen des Tieres wird nicht augenblicklich, da ist keine Bewegung, um das einzuführen. Dann stellt man sich eigentlich auf die andere Seite und verurteilt die Brüder oder Schwestern, die wirklich studieren, was in der Welt los ist, um hinter die Kulissen zu schauen und das Volk zu warnen, wir sind ganz nah an Erfüllung der biblischen Prophetie. Mhm.
Ich glaube auch, dass das Wort Verschwörungstheoretiker ist heute so ein Unwort geworden, also um einfach Leute abzustempeln, die irgendwas gefunden haben. Also ich meine, es gibt so viele Verschwörungstheorien in der Welt. Ich glaube, das Traurige daran ist, dass die meisten davon wahr sind. Also ich glaube, wenn man die jetzt alle über einen Kamm zieht und sagt, die sind einfach alle falsch, dann geht natürlich auch die ganze biblische Prophetie verloren. Denn ich denke, das ist ja unsere Botschaft. Wenn ich an die dreifache Engelsbotschaft denke, die zweite heißt Gefallen, gefallen ist Babylon, da soll das Volk Gottes ja gerade Dinge aufdecken, die verborgen sind, Verschwörungen aufdecken, die da passieren. Ellen White schreibt sogar, in der zweiten Engelsbotschaft, die wird sich im lauten Ruf mit der dritten Engelsbotschaft vereinen und wird all die schlimmen Sachen aufdecken, die sich seit 1844 in die Kirche eingeschlichen haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz deutlich. Das ist eine Verschwörung.
Das ist doch eigentlich studieren, wie läuft die Verschwörung. Tapa Sorsi hat ein Buch geschrieben, Rulers of Evil, Herrscher des Bösen. Und das ist ein ganz interessantes Buch, was er da geschrieben hat. Und in dem Vorwort steht da drin, dass die einzigen, die an eine Verschwörungstheorie glauben, sind diejenigen, die es studiert haben. Und wenn man sich dagegen stellt, natürlich gibt es viele Verschwörungstheorien, die einfach Dummheit sind. Und man braucht sich nicht jede Verschwörungstheorie man braucht sich ihrer nicht annehmen. Aber wenn es geht um Bibelprophetie und wenn es geht um, was sagt die Bibel und was passiert in der Welt und was sind die Zeichen der Zeit, dann ist es nicht nur ein Hobby, sondern unsere Pflicht, um diese Verschwörung Satans aufzudecken, damit die Menschen gewarnt werden. Und jeder, der diejenigen dann als Verschwörungstheoretiker darstellt, stellt sich eigentlich gegen das Wort Gottes und gegen die Aufgabe der Kinder Gottes. Eine ganz gefährliche Sache. Sie müssen sich sehr gut überlegen, vor dem Sie jemand einen Verschwörungstheoretiker nennen, der sich beschäftigt mit biblischer Prophetie und vor allem auch mit der Hilfe des Geistes der Weissagung. Denn Geist der Weissagung sagt ganz eindeutig, dass wenn wir das Buch Johannes, das Offenbarungsbuch durch Johannes geschrieben, wenn wir das studieren, dann werden wir wissen, um die Geheimorganisationen zu meiden. Also die Geheimorganisationen haben etwas mit dem Buch Offenbarung zu tun? Ja. Nach Geisterweissagung? Absolut. Und wenn man das dann studiert, dann ist das im Auftrag des biblischen Sinnes und nicht einfach nur ein Hobby.
Mhm. Ich glaube, wenn wir uns über so Verschwörungen in der Bibel Gedanken machen, du hattest ja schon ein paar aufgezählt, also zum Beispiel Absalom,
ja.
Aber gerade in Bezug auch auf das Bild des Tieres am Ende. Also wir haben schon kurz drüber geredet, also wir wissen, das sind also zum Beispiel die Jesuiten. Die sind ja definitiv, das ist eine Organisation, die ist verschworen. Also die haben eine Verschwörung gemacht. Die haben einen Eid, in dem sie sich verschwören gegen etwas. In dem Fall gegen den gesamten Protestantismus auf der Welt. Den wollen sie niederwerfen und wollen dem Papst die Macht geben.
Eigentlich ist es ganz einfach. Wir wissen, dass das Tier, das erste Tier, hatte eine tödliche Wunde. Es bekam eine tödliche Wunde, 1798. Und das politische System und die Macht, ihre Dogmen als Gesetz für die Welt zu erzwingen, verschwand. Und dann kam eine Verschwörung. Und die Jesuiten wurden gegründet, wie gesagt, um dieses Problem nicht nur zu lösen, sondern es umzusetzen auf ein globales Bereich, damit die ganze Welt wieder unter diesem System fällt. Und das war eine Verschwörung. Und an dieser Verschwörung arbeiten sie jetzt schon 500 Jahre. Und jetzt ist es soweit, wo die ganze Welt bereit ist, um diese Macht wieder anzuerkennen. Und das ist keine Verschwörung, das ist eine Erfüllung der biblischen Prophetie. Und dann kommt die Erfüllung auch noch mit der wichtigsten Warnung aller Zeit. Die Warnung sagt nämlich, wenn man sich mit diesem System vereinbart, dann empfängt man das Mahlzeichen des Tieres und ist auf ewig verloren. Das heißt, es muss ein ganz lauter Ruf in die Welt gehen, der sagt, trennt euch von diesem System. Denn wenn ihr Teil seid von diesem System, dann verliert ihr das ewige Leben. Ist das nicht eine ernste Sache? Und wenn wir diese Aufgabe nicht erfüllen, wenn wir diese Verschwörung nicht aufdecken, um die Menschen zu warnen, dann haben wir unsere Pflicht versäumt. Und jeder, der sich dagegen stellt, stellt sich auf die Seite des Feindes. Und das ist eine ganz gefährliche Sache.
Und ich glaube, wir können es auch ganz, ganz deutlich sehen. Also es wird ja in Offenbarung 13 dieses Bild des Tieres errichtet. Das wird höchstwahrscheinlich mit Hilfe von Verschwörung gemacht werden, denn eine Typologie dazu finden wir ja in Daniel Kapitel 3. Also ein Standbild, ein Bild wird gebaut, das von allen angebetet werden soll. Und wie kommt es dahin? Durch eine Verschwörung. Das ist genau wie in Daniel 6. Eine Verschwörung sorgt dafür, dass Daniel in die Löwengrube geworfen wird. Also Männer verschwören sich hier, also haben einen geheimen Eid oder einen Schwur und versammeln sich in dem Fall gegen das Volk Gottes. Und ich glaube, das ist sehr, sehr deutlich, das werden wir am Ende genauso sehen.
Und eine Frage, waren es nur 4, die nach Babylon weggeführt wurden? War es nur Daniel und seine 3 Freunde oder waren da mehrere? Waren es nicht ein paar hundert, die in der ersten, als Nebukadnezar zum ersten Mal kam und Daniel und die Prinzen wegführte, ich glaube, es war vielleicht 800 Leute. Und die waren alle gegenwärtig, als Daniel sich entschloss, er will nicht so essen, wie der König es vorgeschrieben hatte. Und Daniel und seine Freunde haben sich dann getrennt von den anderen, in dem Sinne, dass sie nicht so aßen wie die anderen. Sie wollten sich nicht verunreinigen mit dem Essen von dem Königstisch. Aber die anderen, die haben da mitgemacht. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wir haben einige, die halten sich an die Satzungen und wollen tun, was Gott fragt und was er für uns gesagt hat durch den Geist der Weissagung, wie wir leben sollen und so weiter. Und die anderen, die haben weitergemacht, so wie der König es vorgeschrieben hat. Als es kam zu dem Bild des Tieres, die waren ja alle da. Daniel war zufällig an einem anderen Ort. Aber wie viele Israeliten waren da? Wieso sind die nicht ins Feuer geschmissen worden? Weil sie sich offensichtlich vor dem Tier geneigt haben. Haben wir also eine Gefahr, dass viele in der Gemeinde dieses Bild des Tieres anbeten wollen, aus welchem Grund auch immer? weil man denkt, ja, diejenigen, die sich dagegen stellen, die sind eben engstirnig oder vielleicht aus Angst oder aus welchem Grund auch immer. Es ist eine ganz tragische Sache, dass nur drei sich nicht gebeugt haben vor diesem Bild des Tieres. Und ich glaube, am Ende wird es auch nicht die Mehrheit sein des Volkes Gottes, welches sich nicht beugt vor dem Bild des Tieres.
Vielleicht eine ganz, ganz bemerkenswerte Sache noch, die man ja erkennen kann dort in dieser Szene, wenn sie sich da beugen vor dem Standbild in der großen Ebene. Es waren ja, wer versammelt war, fand ich sehr bezeichnend. Es wird ja mehrfach beschrieben, wer gerufen wurde. Und da steht die Statthalter, die Satrapen, also die ganzen politischen Führer wurden eingeladen. Alle, die in irgendeiner Provinz irgendeine Verantwortung getragen haben.
Ja, sondern all die Musiker waren auch da. Und es sagt, verschiedene Musik. Also heutzutage würde es wahrscheinlich gehen mit Popmusik und mit Rapmusik und mit Heavy-Metal-Musik und mit Operamusik und Opermusik und was weiß ich. Und Country- und Western-Musik, alles wird da sein, damit jeder zufrieden ist. Aber es geht zusammen mit einem religiösen System der Anbetung, aber nicht im Sinne Gottes, sondern eher im Sinne der Menschen.
Und haben wir nicht auch heute diese ganzen, wir lesen ja im Buch Daniel, also nur in diesem Kapitel viermal nacheinander von diesen ganzen Instrumenten, die da spielen. Und wenn die spielen, sollen alle sich niederwerfen. Und ich glaube, ist es nicht heute auch so, dass wir die ganzen verschiedenen Medien heute haben, die alle, darf ich das sagen, die alle ziemlich gleichgeschaltet sind? Also die international sozusagen eine Botschaft um die Welt bringen, die klingen alle ein bisschen anders. Aber eigentlich verkündigen sie ziemlich das Gleiche. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das deutet darauf hin.
Wenn eine besondere Botschaft gebracht werden muss der Einheit, dann ist es für mich immer interessant, wie die Superstars alle zusammenkommen, um ein gesamtes Lied zu machen, das die ganze Welt begeistern soll.
Das ist, glaube ich, genau das Gleiche, was wir heute erleben. Also es wird bestimmt eine Möglichkeit sein, also durch so eine Art Gleichschaltung das zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, sondern ich habe das mal gehört, dass die Weltmedien so ziemlich in der Hand von wenigen Personen sind. Ob das stimmt, das kann ich nicht verifizieren. Aber es wirkt für mich fast so, als wenn es so ist. Und ich weiß zum Beispiel, wir in Deutschland, wir bekommen ganz viele unserer Medien, die zum Beispiel gesendet werden auf unseren Programmen, aus den USA. Das ist so ein Medienstandard. Es gibt so drei, vier große Medienunternehmen, von denen man das aufnimmt. Und ich glaube, diese Macht ist riesig. Ich denke da nur so ein bisschen an die Zeit damals, wo zum Beispiel die großen Kaiser und Zahnreiche gestürzt wurden. In Russland zum Beispiel. Es war damals Stalin. Und wenn ich über Stalin nachdenke, Stalin kam von einer jesuitischen Universität und wollte sich gerne den Bolschewiken anschließen. Lenin hat ihm nicht vertraut und so kam es zu einer Auseinandersetzung. Und Stalin wurde nicht aufgenommen und er wurde ja ganz oft ins Arrest gesteckt, also vom damaligen Zar, ist irgendwie immer wieder geflohen, glaube ich, dreimal kam er raus und hatte dann plötzlich so viel Geld, dass er sich in Russland, in Moskau, eine riesen Zeitung gekauft hat, also einen Verlag. Und jetzt hat er Zeitungen publiziert und die Bolschewiken haben gesagt, vielleicht brauchen wir den Mann doch. Jetzt wurde er aufgenommen. Und kurze Zeit später kam es zu der großen Revolution, das Zarenreich wurde gestürzt, alles wurde umstrukturiert und kurz darauf stirbt Lenin und Stalin übernimmt die ganze Bolschewiken und danach auch die ganze Regierung. Und ich glaube, hier sehen wir ganz deutlich eine Verschwörung, wie es damals geschehen ist. Und ich glaube, das ist nur so ein Muster, so ein Beispiel für Dinge, die in den darauffolgenden Jahren auch passiert sind. In der gleichen Zeit, das deutsche Kaiserreich gefallen, das österreichische Kaiserreich gefallen, das russische Zarenreich gefallen, das chinesische Kaiserreich gefallen. Also sind alle ziemlich gleichzeitig gefallen und alles kam irgendwie über eine Verschwörung. Und dann wurde ein neues System eingeführt und das, was auf Länderebene funktioniert, das, glaube ich, probieren sie heute weltweit. Denn die letzten Krisen, die ich so gesehen habe, das war eine Klimakrise, eine weltweite. Jetzt haben wir eine Pandemie, also eine weltweite Epidemie, eine Krankheit, ein Virus. Dann haben wir den weltweiten Terror, wahrscheinlich demnächst eine weltweite Wirtschaft und vielleicht sogar Finanzkrise. Also irgendwie sieht das jetzt so aus, als wenn das gleiche System, das früher im etwas kleineren gearbeitet hat, jetzt plötzlich weltumspannt arbeitet. Und ich bin erschrocken, wie schnell das abläuft. Und ich würde meine Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wahrscheinlich meinen Kopf in den Sand stecken, wenn ich nicht wüsste, was in der Bibel und bei Ellen White darüber steht, dass es eben so kommen muss und dass es so ist. Und wie traurig, wenn Menschen das nicht wissen.
Das ist ja Typologie. Denn Typologie sagt, dass das, was lokal im Kleinen passiert, in der Vergangenheit, ist ein Typus für das, was global passiert am Ende. Und in diesen Wirkungen und diesen Ereignissen, die wir jetzt sehen, ist es ja jetzt global. Nichts ist mehr im Hinterhof nur einer Nation. Es geht ja nicht nur um Deutschland oder Schweden oder USA. Es ist immer ein globales Ereignis. Und das ist eine Erfüllung der Prophetie. Typus, Antitypus, lokal, universal. Und genau das sehen wir in der Welt. Und das zeigt, dass wir ganz nah am Ende sind. Und wer das nicht sieht, wie du gesagt hast, der steckt mit dem Kopf im Sand.
Jetzt ist es ja so, dass, also wenn wir das um uns herum sehen, wie diese Dinge passieren, also wie sich Gruppen, die wir gar nicht kennen, untereinander verschwören und versuchen sozusagen ihre eigenen Ziele durchzusetzen, aber letztendlich geht es sozusagen zu der Erfüllung der Prophetie in Offenbarung 13. Also die ganze Welt wird anfangen, ein Bild des Tieres, also eine Art neues Religionsstaatssystem anzubeten, also dem zu folgen. Jetzt, wenn wir als Adventgemeinde in dieser Zeit heute stehen, jetzt, wir haben die Schriften vom Geist der Weissagung. Also wir wissen ungefähr, was da auf uns zukommt. Wenn auch nicht im ganz Genauen, aber doch schon ziemlich genau. Wir ahnen, was da kommt. Jetzt ist es so, ja, wir sollen Verschwörungen ja auch aufdecken. Das müssen wir tun. Zweite Engelsbotschaft, dritte Engelsbotschaft ist da auch sehr deutlich. Aber laufen wir nicht auch Gefahr, dass wir auch falsche Dinge aufnehmen? Also ich denke jetzt gerade, der Teufel, der ist der Meister der Lüge, der Vater der Lüge, sagt Christus. Er wird ja bestimmt viele auch falsche Theorien sozusagen streuen, um die richtigen Theorien verblassen zu lassen, damit sie keinen Wert mehr haben. Wie schützen wir uns davor, dass wir nicht, ich sag jetzt mal, jede Verschwörungstheorie predigen, sondern dass wir genau gucken, nach welchem Maßstab können wir da vorgehen? Woher wissen wir, das stimmt und das stimmt nicht? Weil das ist ja eigentlich alles erstmal im Geheimen. Das ist ja alles eine Verschwörung, muss ja geheim sein. Ab und zu sickern Sachen durch. Aber wie kann ich jetzt unterscheiden, stimmt das oder stimmt das nicht? Gut. Also kann ich das predigen? Kann ich das als prophetische Erfüllung annehmen? Oder sollte ich dann darüber lieber schweigen?
Offenbarung 13 ist eine Verschwörung. Offenbarung 13 sagt, ein Bild wird aufgerichtet werden. Offenbarung 13 sagt, dass die Menschen werden durch die Aktivitäten des zweiten Tieres in die Irre geführt. Sie werden betrogen. Im Englischen deceived. Wie sagt man das in Deutsch?
Verführt.
Verführt. Sie werden verführt. Und das ist eine Verschwörung. Die Antwort auf Offenbarung 13, wie du jetzt gerade gesagt hast, liegt in Offenbarung 14, die Drei-Engel-Botschaft. Ein ewiges Evangelium muss wieder verkündigt werden. Das heißt, das ewige Evangelium ist irgendwann mal im Sand verschwunden und muss wieder hergestellt werden. Es wird gesagt, bete Gott an. Nein, wir beten heute die Erde an, wir beten alle Systeme an, aber Gott ist aus dem Spiel weggelassen, sogar in einigen Plätzen durch Gesetz. Und gibt ihm die Ehre. Und dann die zweite Engelbotschaft, Babylon ist gefallen. Es ist gefallen. Und das ist ja ganz wichtig. Da muss man ja wissen, wer ist Babylon? Und das ist biblisch nicht zu schwierig, um zu erläutern. Babylon hat drei Teile. Der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Und der falsche Prophet, nach Offenbarung 13, ist derjenige, der die Welt verführt durch Zeichen und Wunder, mit anderen durch eine Erfahrungsreligion, die Menschheit führt, durch Zeichen und Wunder in eine Richtung. Wenn das auch nur ein Zeichen ist von Menschenmassen, die begeistert sind über dies, das oder jenes, so wie wir es sehen in der Welt. Und diese Riesenversammlungen von zigtausenden Menschen, wo da Zeichen und Wunder gepredigt werden. Und Gott ist in diesem System. Aber Gottes Gesetz wird vernachlässigt in diesem System. Also Babylon ist gefallen. Also wer ist Babylon? Drachensystem, Tiersystem, falscher Prophet. Und dann braucht man sich ja nur fragen, was lehrt Babylon? Erlösung durch seine eigenen Werke. Jesus Christus wird aus dem Spiel beseitigt. Wenn man katholische Lehre studiert, der Mensch selber ist derjenige, der das Maßstab darstellt, von was gut und was richtig ist und nicht Gott. Wir gebrauchen, sagen Sie, das Naturgesetz und nicht die Bibel, denn die Bibel hat ja nur Bezug auf eine kleine Gruppe. Naturgesetz hat Bezug auf die ganze Menschheit. Also Gott wird beseitigt. Das ganze babylonische System war ein System, wo der Mensch der Maßstab wird und nicht Gott. Und der Drache, das ist Spiritismus, seine Lehre. Was lehrt er denn eigentlich? Du wirst nicht sterben. Du wirst selber entscheiden, was gut und böse ist. Du wirst wie Gott sein. Das ist seine Lehre und das ist Spiritismus. Das ist New Age-Bewegung. Wir werden zu Gott. Und das Tier ist Katholizismus, ganz eindeutig. Und der falsche Prophet, der die Zeichen und Wunder bringt, das ist die Erfahrungsreligion, die heute im Protestantismus, der Norm ist. Das ist Babylon geworden. Und die Philosophie ist die Philosophie Roms. Und dann die Warnung gegen das Mahlzeichen. Das ist keine Verschwörung, das ist ganz eindeutig die Antwort auf die Verschwörung.
Das wäre auch seltsam, wenn das offen wäre. Also natürlich müssen wir dann nach einer Verschwörung suchen, denn Jesus Christus sagt, der Satan ist der Vater der Lüge. Also er wird sich nicht offen darstellen und sagen, folgt mir, ich bin gegen Gott. Also er wird auf jeden Fall im Untergrund, in der Finsternis arbeiten, dass man ihn nicht sieht. Also es wird auf jeden Fall eine Lüge sein, eine Verschwörung, irgendwas Geheimes, Abgekapseltes. So wird er vorgehen. Das hat er in der ganzen Bibel so gemacht. Er hat immer im Untergrund, im Verborgenen gearbeitet. Interessant ja auch, dass er auch so dargestellt wird. Also mal wird er wird ja selten selbst beschrieben. Mal ist er die alte Schlange, mal steckt er hinter dem Fürsten von Tyrus. Also irgendwie hat er immer so ein, er scheint immer irgendwie versteckt zu sein, immer getarnt, immer maskiert.
Er tut sich vor als Engel des Lichts. Das ist ja das Schlimmste.
Ja.
Und er wird Anbetung annehmen. Und er wird auch noch erscheinen auf dieser Welt und wird sagen, ich bin Jesus Christus. Und dann wissen wir schon, dass es eine Verführung ist, denn die Bibel sagt uns ja genau, wie Jesus Christus kommen wird. Er wird nicht irgendwo in Palästina rumlaufen oder irgendwo anders in der Welt. Er wird kommen mit großer Kraft und Herrlichkeit und jedes Auge wird ihn sehen und er wird diese Erde nicht berühren, denn die Seinen gehen ihm entgegen in die Luft. Also dann wissen wir schon, dass es eine Verführung ist, eine Verschwörung.
Ja. In der Tat, ich mache mir da ein bisschen Sorgen. Also wir wissen, dass das genauso kommen wird. Ich meine, der Geist der Weissagung ist ja sehr deutlich. Er wird, also wenn der Teufel wird ja die Wiederkunft Jesu nachahmen. Also er wird kommen, dass die Menschen werden denken, Christus ist wieder da. Dann schreibt sie sogar, dass er seine Dämonen repräsentieren dann irgendwelche auferstandenen Apostel oder was auch immer. Da wird ein falscher Petrus rumlaufen, ein falscher Paulus. Und ich mache mir ganz, ganz ernsthafte Sorgen um die verschiedenen Menschen, wirklich gute, echte Christen in den verschiedenen Kirchen, in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche, bei den Baptisten, bei den Methodisten, also in verschiedenen anderen Gemeinden, Menschen, die wirklich von Herzen Christus suchen. Ich mache mir Sorgen um diese Menschen, wenn solch große Verführungen kommen. Wenn der Spiritismus Hand in Hand mit dem Katholizismus und dem gefallenen Protestantismus arbeitet, dass diese Verführung so stark ist, dass viele es nicht sehen werden. Und da frage ich mich, was können wir heute tun als Adventgemeinde, um dem vorzubeugen, um diesen Menschen zu helfen?
Und das ist ja gerade der sprengende Punkt. Also diese Drei-Engel-Botschaft, die wird dann immer lauter und immer lauter. Und dann kommen wir endgültig nach Offenbarung 17, wo das System, das Gegensystem beschrieben wird, kommen wir nach Offenbarung 18. Und da ganz eindeutig ist der laute Ruf. Und der laute Ruf sagt, Babylon ist gefallen, gefallen. Das sind zwei Aspekte, zweimal gefallen, Staat und Kirche. Beide Systeme sind gefallen, darum ist es ja gefallen. Genauso, wenn wir nach Daniel gehen, dann stand da nicht Mene Tekel, sondern Mene Mene Tekel. Da waren nämlich Staat und Gottesdienst, Religion waren zusammen. Und so fällt Babylon auch am Ende. Und dann heißt es ja ganz eindeutig, dass man sich trennen muss von diesem System. Kommt aus ihr raus, mein Volk. Also wo ist Gottes Volk augenblicklich? In all diesen Religionen, die du eben genannt hast. Im gesamten Weltbereich gibt es Menschen, die Gott wirklich im Herzen dienen, aber nicht völlig verstehen. Also wie werden sie verstehen? Durch einen lauten Ruf, ganz laut. Macht das nicht, denn wenn ihr das macht, geht ihr verloren. Und Gott wird die Zustände und die Umstände so regeln, dass dieser laute Ruf so eine Wucht hat und so eine Macht hat, dass Menschen studieren werden und sehen werden, hier ist etwas, das wir vorher nicht gesehen haben. Und sie werden sich trennen von diesem System und sie werden sich anschließen bei Gottes Volk. Und viele, die jetzt im Volk Gottes sind, werden, so wie die anderen damals, sich beugen vor dem Tier, vor dem Bild des Tieres und werden verloren sein. Und das ist eine ganz tragische Sache. Mhm.
Also wir wissen, da sind viele Menschen, wirklich echte Christen, in den verschiedenen anderen Kirchen.
Absolut.
Und ich mache mir manchmal so ein bisschen Sorge, dass wenn wir diese Botschaft rausbringen, dass man uns dann Verschwörungstheoretiker nennt und dass man versucht, unser Zeugnis stumm zu machen. Und jetzt habe ich gedacht, Jesus Christus sagt ja, sie werden euch erkennen an der Liebe, die ihr untereinander habt. Also ich glaube, wenn wir diese Botschaft, die dreifache Engelsbotschaft, verkünden und in Einheit zusammenstehen, ich glaube, dass das das Startsignal für den lauten Ruf ist. Ich glaube, wenn wir zusammenarbeiten als Gemeinde, wenn wir uns nicht gegenseitig verurteilen, wenn sozusagen die, Ellen White sagt, die Spreu vom Weizen getrennt ist in der Gemeinde, dann verkündigen wir diese Botschaft sehr laut. Was aber dazu führen wird, dass viele von uns ins Gefängnis geworfen werden. Es wird eine Riesenverfolgung dann geben.
Diese Einheit, die werden wir erst nach der Sichtung erleben. Und es steht auch ganz eindeutig im Geist der Weissagung, dass viele von den großen Persönlichkeiten in unserer Gemeinde werden die schlimmsten Feinde sein von denjenigen, die den lauten Ruf bringen. Und sie werden Zeugnis ablegen vor Gericht gegen ihre vorigen Brüder und Schwestern. Also da kommt etwas auf diese Gemeinde von uns zu. Aber nach der Sichtung, dann werden diejenigen, die diese Wahrheit teilhaftig an sich selbst gemacht, von sich selbst gemacht haben, werden in Einheit zusammenstehen und werden diese Botschaft verkündigen. Und wir wissen auch im Geist der Weissagung, dass viele werden sich diesem katholischen Denken anschließen. Denn sie hatte eine Vision, wo eine Gruppe auf sie zukam und es sah aus wie eine katholische Prozession. Und da waren Personen, leitende Personen in dieser Gruppe, die sich angeschlossen hatten bei dieser katholischen Prozession. Also wir werden verraten werden, das können wir erwarten, aber wir müssen Wärme aus der Kälte der anderen müssen wir an uns annehmen. Und wir müssen eben da stehen, so wie die drei Freunde Daniels. Man weigert sich, man kommt ins Feuer, aber im Feuer ist ein Vierter. Und das ist unsere Hoffnung und das muss unser Glaube sein.
Das ist schön gesagt. Vielen Dank. Ich würde jetzt ganz gerne mit dir noch ein bisschen darüber sprechen, also wie das gerade in diesem Abfall aussehen wird, wie sozusagen die Adventgemeinde am Ende dasteht, wie auch wir persönlich uns vorbereiten können, was wir heute tun können, wie auch, tja, wenn wir das Bild des Tieres sich Form sehen, wo wir dann stehen. Und da würde ich mir so ein bisschen, wünschen, dass wir vielleicht noch ein paar Minuten machen können. Also ich muss das jetzt leider unterbrechen, weil meine Sendezeit mit einer Stunde begrenzt ist. Aber wir können uns vielleicht gleich noch, wir müssen auch keine ganze Stunde reden, aber wir können vielleicht noch ein bisschen länger reden und wir spielen es dann einfach nächsten Donnerstag sozusagen in die nächste Sendezeit mit rein. Ich glaube, das Thema ist so interessant, dass es okay ist, wenn wir ein bisschen überziehen. Aber erstmal vielen Dank, dass du bis hierhin mit uns gegangen bist. Da sind noch ein paar brennende Fragen, die ich gerne noch loswerden möchte, mit dir besprechen möchte. Also ich schalte dich gleich wieder dazu, aber erstmal sozusagen euch allen Gottes Segen. Danke, dass ihr das Thema mit uns studiert. Und lasst uns gemeinsam weiter studieren. Es gibt noch viel zu entdecken in dieser Serie Eisberg voraus. Und vor allem im Geist der Weissagung stecken so viele Dinge drin, die so unendlich wichtig sind für uns zu wissen, noch für das, was vor uns liegt. Gottes Segen euch dabei und bis nächstes Mal.